Die heutige Folge von Irgendwas mit Steuern wird euch präsentiert von Tax Talents, dem Karriereportal des IWW-Instituts für Steuerprofis und die, die es noch werden möchten. Über taxtalents.de können sich sowohl junge Berufseinsteiger als auch erfahrene Fachkräfte über aktuelle Entwicklungen und Trends in der Steuerbranche informieren. Seien es Themen wie Ausbildung, Weiterbildung, Gehälter oder komplett neue Berufsbilder, wie eben Fibutroniker oder Buchhaltroniker. Zudem bietet Tax Talents die Möglichkeit, potenzielle Arbeitgeber aus der Steuerbranche ebenso kennenzulernen. Dadurch ist Tax Talents sowohl eine hervorragende Möglichkeit, um erste Kontakte in der Branche zu knüpfen und sich auf dem Arbeitsmarkt zu positionieren, als auch sich gezielt über interessante Arbeitgeber und offene Stellen zu informieren und sich über Karrieremöglichkeiten auszutauschen. Vielen Dank für die Unterstützung von Irgendwas mit Steuern und nun viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ciao! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Steuern. Heute mit Dr. Anna Elisabeth Krause-Ablass. Hallo.
Hallo, Herr Ohrendorf. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Danke, dass Sie der Einladung hier ins digitale Studio sozusagen gefolgt sind. Sie sind von Haus aus Juristin. Stimmt?
Korrekt.
Und machen heute was?
Ich vertrete Personen auf Anwaltsseite im Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht und führe auch Internal Investigations in dem Bereich durch.
Und deswegen dürfen Sie hier heute uns erzählen, was Sie da so machen, weil das natürlich offensichtlich diesen Steuerbezug hat. Und deswegen wollten wir uns mal ein kleines bisschen hier bei irgendwas mit Steuern unterhalten. Das heißt, Sie haben einen anderen Werdegang als viele andere unserer Gäste, die hier bislang zu Wort kamen, weil sie logischerweise nicht unbedingt die Steuerberaterin-Prüfung gemacht haben, sondern erstmal irgendwo Jura studiert. Stimmt's?
Korrekt. Ich hatte auch, um ehrlich zu sein, Steuern nie wirklich in meinem Schwerpunkt oder dergleichen im Studium. Ein Schwerpunkt gab es bei uns noch gar nicht. Ich war die Letzte, die ohne Schwerpunktstudium das Studium beendet hat. Aber ich hatte wirklich Steuern nie auf dem Zettel, obwohl ich im Studium doch so einen VWL-Schein gemacht habe und da mir auch tatsächlich so Bereiche des Steuerrechts über den Weg gelaufen sind. Aber ja, ich bin eigentlich auf Umwegen jetzt zum Steuerrecht und zum Steuerstrafrecht gekommen, auch überhaupt zum Strafrecht. Also von Hause aus bin ich Zivilrechterin und habe jetzt also komplett einmal 360 Grad gewechselt sozusagen.
Wo haben Sie studiert?
In Freiburg, die ersten 2 Jahre, dann in Bonn, dann habe ich in Lausanne promoviert und ja, bin dann zum Referendariat nach Frankfurt gegangen.
Wann waren Sie in Bonn?
2001 bis 2004, Anfang 2004.
Okay, dann haben wir uns verpasst. Ich war von 2007 an ein paar Jahre dort.
Okay. Gut,
also eigentlich Zivilrechtlerin, Referendariat gemacht. Das kann man wahrscheinlich irgendwie voraussetzen, sonst hätten Sie keine Anwaltszulassung. Wie ging dann Ihre Karriere los?
Ja, ich habe dann, weil ich meinen Schwerpunkt immer im Zivilrecht, insbesondere im Gesellschaftsrecht hatte, konsequenterweise als Rechtsanwältin im Bereich Gesellschaftsrecht, Schnittstelle zum Arbeitsrecht angefangen in einer größeren Kanzlei in Frankfurt und habe aber dann nach ein paar Monaten festgestellt, dass die Anwaltstätigkeit vielleicht doch nicht so das Richtige für mich ist. In dem konkreten Setting damals war es so und habe mich daraufhin bei verschiedenen Justizbehörden beworben, bundesweit, und die Hessen waren die ersten, die sich gemeldet haben und mir sofort eine Zusage gegeben haben, auch fürs Landgericht in Frankfurt, also für eine größere Behörde, in der ich eben auch dann ja Zivilrecht machen konnte. Mhm. Und so habe ich da halt angefangen, 14 oder 15 Monate, nachdem ich als Anwältin angefangen habe, und war dann erstmal ein Jahr als Richterin tätig. Nach einem Jahr hieß es dann, es gäbe Personalüberhang und die eigentlich vorgesehene Weiterleitung in die Strafkammer käme nicht in Betracht aufgrund dessen. Ich sollte deswegen zur Staatsanwaltschaft gehen. Und da habe ich erstmal gedacht, um Gottes Willen. Also Staatsanwaltschaft kam für mich eigentlich so überhaupt nicht in Frage. Ich hatte zwar im Referendariat echt großen Spaß an der Tätigkeit als Staatsanwältin, weil das eine sehr teamorientierte Arbeitsweise war, aber Strafrecht war nun wirklich nicht meins. Und naja, gut, dann habe ich gesagt, dann gehe ich halt zur Staatsanwaltschaft, hatte aber insgeheim schon wieder den Entschluss gefasst, eigentlich zurück in die Anwaltschaft zu gehen, weil mir das also so gar nicht zusagte und die Behördenatmosphäre jetzt auch, naja, anders war als die Anwaltschaft. Ich war vor allem als Zivilrechterin inhaltlich total happy, aber diese Tätigkeit jeden Tag alleine im Zimmer zu sitzen, die Akten von links nach rechts zu schieben. Es gab keine Kommunikation. Einmal am Tag, wenn es hochkam, rief jemand an, wollte Fristverlängerung haben. Ansonsten gab es keinerlei Austausch mit Kollegen. Es gab auch keine Mentoren oder dergleichen. Man fiel ins kalte Wasser und das war schon sehr einsam. Naja, jedenfalls habe ich gesagt, gut, ich gucke mir das an bei der Staatsanwaltschaft und bin da hingegangen, kam in ein Dezernat für Jugendstrafrecht und sexuellen Missbrauch von Kindern und hatte inhaltlich, also zugegebenermaßen, wenig Spaß an der Sache, aber die Arbeitsweise hat mir sehr gefallen und das kollegiale Umfeld und ich bin da irgendwie daran aufgegangen, also in diesem Setting.
Warum ist die Arbeit natürlich in diesem individuellen Fall, das mag auch alles von der Organisationsstruktur abhängen und so weiter, aber es ist nun mal Ihre Erfahrung, warum ist die Arbeit in der Staatsanwaltschaft dann teamorientierter als bei Gericht aus Ihrer Sicht?
Weil Staatsanwaltschaften anders strukturiert sind. Ne? Sie sind in Abteilungen aufgeteilt mit jeweils einem Abteilungsleiter und die Abteilungsangehörigen tauschen sich aus. Es ist überwiegend auch jünger, es sind jüngere Kollegen da. Bei den Gerichten ist die Altersstruktur sehr durchmischt und insbesondere bei den Zivilkammern sind auch sehr viele ältere Kollegen, die dann schwerpunktmäßig von zu Hause arbeiten und gar nicht vor Ort sind. Und hinzu kam noch, dass man bei der Staatsanwaltschaft so eine, ja, die ersten Monate eine Gegenzeichnung hat. Das heißt, es gibt immer einen älteren Kollegen, der sich hinsetzt und ja, überwacht, aber auch einem hilft bei den Verfahren und einem zeigt, wie man jetzt möglichst schnell diese Berge von Akten bearbeiten kann. Und das kam mir sehr zugegen und ich habe das wirklich, ja, gerne gemacht. Also ich bin jeden Tag da gerne hingegangen, auch wenn die Inhalte jetzt nicht unbedingt das waren, was ich mir so für die nächsten 30, 40 Jahre vorgestellt habe, aber das hat mir gefallen. Ja, und dann ging es weiter. Nach 2 Jahren habe ich dann ein Angebot bekommen vom Bundesjustizministerium wieder für Zivilrecht, habe das unserem damaligen Behördenleiter auch gesagt und er sagte, wir würden Sie gerne halten, könnten wir Ihnen was anderes anbieten. Und dann habe ich gesagt, dass ich meinen Schwerpunkt immer im Gesellschaftsrecht hatte und ja gerne eigentlich bei der Staatsanwaltschaft tätig bin, aber eben vielleicht in einem anderen Bereich. Und dann kam ich halt auf eigenen Wunsch zur Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Frankfurt, also für Wirtschaftsstrafsachen und dort auf ein Dezernat für große Untreueverfahren und Verstöße gegen das Aktien- und GmbH-Gesetz. Und ja, das war dann wiederum für mich das Nonplusultra. Ich hatte die Tätigkeit bei der Staatsanwaltschaft inhaltlich, aber auch endlich mal wieder Zivilrecht, weil das Strafrecht nur die Einkleidung war. Und ja, dann habe ich das Dezernat sehr, sehr lange bearbeitet, weil es mir immer mehr Spaß gemacht hat, habe das auch so ein bisschen fortentwickelt. Es kam dann auch Geldwäsche dazu, eben auch dann Steuerhinterziehung. Da sind wir dann beim Thema Steuern. Und ja, da war ich dann insgesamt 9 Jahre sogar auf dem Dezernat, was für eine, ja, Dezernatszugehörigkeit bei der Staatsanwaltschaft total unüblich ist. Normalerweise wechselt man da alle 2, 3 Jahre spätestens. Aber das hat echt Spaß gemacht und wir hatten auch eine ganz tolle Abteilung. Also wir haben wirklich eine sehr große Zusammengehörigkeit gehabt und auch wenig Fluktuation und das war wirklich einzigartig.
Und dann sind Sie, ich muss das eben in Ihrem Lebenslauf nachlesen, delegierte europäische Staatsanwältin geworden. Was ist denn das?
Ja, also vielleicht dann noch kurz dazu. Ich hatte dann eben nach den 9 Jahren auch dann mal überlegt, es muss jetzt irgendwie weitergehen und hatte dann aber auch wieder mit dem Gedanken gespielt, doch nochmal in die Anwaltschaft zu wechseln, vor dem Hintergrund, dass eben die Perspektiven in der Justiz im Bereich Wirtschaftsstrafrecht sehr dünn sind und hatte dann auch ein bisschen die Fühler ausgestreckt, aber bin auch auf eine Interessenbekundung gestoßen für eine Tätigkeit als delegierte europäische Staatsanwältin, von dem ich nichts wusste, was es ist, weil es das noch gar nicht gab und habe daraufhin meine Bewerbung abgeschickt und naja, bin dann also genommen worden, was ich ehrlich gesagt nicht erwartet hätte, weil ich vergleichsweise jung war. Und ja, die Behörde, die Europäische Staatsanwaltschaft, ist Anfang 2021 aufgebaut worden und hat Mitte 2021 dann den operativen Betrieb aufgenommen. Es ist eine europäische Behörde, völlig unabhängig, kann man sich auch nicht vorstellen wie eine deutsche Staatsanwaltschaft. Sie ist also hybrid organisiert, hat ihren Verwaltungssitz in Luxemburg. Dort ist auch die Administration und da sitzen dann auch die europäischen Staatsanwälte und die eigentliche Ermittlungsarbeit findet aber auf nationaler Ebene statt durch die delegierten europäischen Staatsanwälte, die auf die einzelnen Mitgliedstaaten verteilt sind. Und ich war eben eine dieser delegierten europäischen Staatsanwälte in Deutschland von Beginn an und habe dann eben ja überwiegend Steuerstrafverfahren, Umsatzsteuerstrafverfahren bundesweit geführt und das eben ja mit der Besonderheit, dass wir eben bundesweit zuständig sind oder waren und ich dann eben auch Anklagen vor Gerichten vertreten durfte außerhalb Hessens und Münchens, wo ich eigentlich meine beiden Anknüpfungspunkte hatte. Insofern war das sehr interessant.
Und dann haben Sie irgendwann gesagt, okay, jetzt habe ich so oft darüber nachgedacht, doch nochmal in die Anwaltschaft zu gehen, jetzt mache ich das. Das war Anfang, also Sie sind dann endgültig gewechselt sozusagen zu Beginn diesen Jahres, Anfang 24, ne?
Richtig.
Was war da Ihre Motivation? Was hat dann den, wir haben es ja gerade schon gehört, Sie haben immer mal wieder mit dem Gedanken gespielt, aber was hat dann den Ausschlag gegeben zu sagen, hey gut, ich mach's doch nochmal ein bisschen anders mit dem Jura?
Ja, also die Tätigkeit bei der Oyster war wirklich sensationell und das möchte ich auch nicht anders hier dargestellt wissen. Die Zuweisung, so heißt das, das ist keine Abordnung, sondern eine Zuweisung an die Oyster ist auf 5 Jahre ausgelegt und soll immer alle 5 Jahre erneuert werden. Aber wie diese Erneuerung funktioniert und ob sie funktioniert, konnte mir niemand sagen, weil wir halt die allerersten waren, die da angefangen haben. Und die Perspektive wäre dann, wenn diese Zuweisung nicht wiederholt würde, zurückzukommen zur Staatsanwaltschaft an die Ursprungsbehörde. Und da muss ich ja sagen, hatte ich keinerlei Perspektive, die Vorstellung, irgendwann Abteilungsleiterin bei der Staatsanwaltschaft zu sein und dann nur noch Urlaubsanträge auszufüllen und noch nicht mal die Gewissheit zu haben, dass man im Wirtschaftsstrafrecht tätig ist, sondern möglicherweise dann auch eine Abteilung für Betäubungsmittelstrafrecht leiten muss, die jetzt für mich aufgrund meiner Historie dann nicht so in Betracht gekommen wäre. Das hat mich ehrlich gesagt dann nicht wirklich gereizt. Und es gab auch keinerlei Ideen, was man mit Leuten, die Lust auf diese Materie haben, machen konnte. Und daraufhin habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt den Absprung nochmal mache, dann jetzt und nicht erst in 10 Jahren. Und das war natürlich ein recht mutiger Schritt, weil ich auch sehr viel aufgegeben habe, nicht nur die Supertätigkeit für die EU, sondern natürlich auch alle Beamtenrechte auf Landesebene. Aber ich muss sagen, ich bereue es nicht.
Wie funktioniert das eigentlich mit Rentenansprüchen, um mal eine ganz unsexy Frage zu stellen sozusagen? Die kriegt man dann irgendwie anteilig nachher noch oder wie funktioniert das?
Das kommt aufs Bundesland an sogar. Also in Hessen ist es so, dass es ein sogenanntes Altersgeld gibt, das ausgezahlt wird, sofern man mindestens 5 Jahre nach Verbeamtung dort noch tätig war. Und dann werden also die bis dahin eingesparten Ansprüche eingefroren und mit 65 oder 67 ausgezahlt. Okay. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel ist es anders, da kriegt man gar nichts. Und in Bayern, glaube ich,
ist das einfach
auch nicht.
Weg, ja?
Ja, da wird man nachversichert in der Rentenversicherung.
Okay. Ja. Das heißt, man hat einen schlechteren Stand, weil die normale gesetzliche Rente etwas schlechter dann natürlich ist, weil die auch anders berechnet wird und so weiter. Okay, das heißt, man fällt sozusagen aufs Minimum zurück,
ja,
wenn man
korrekt.
So möchte.
Also das ist wirklich nicht besonders fair, aber es ist halt so, es wird den Leuten halt nicht einfach gemacht, die Verwaltung oder die Justiz zu verlassen. Das muss man natürlich wissen und je nachdem nach Familienplanung etc. muss man das natürlich auch abwägen, ob es einem das wert ist, weil man natürlich schon sehr viel Sicherheit aufgibt. Klar.
Das ist auch natürlich eine solche Nische oder ein solches Nischenwissen, was man eigentlich ja fast schon bei der Wahl des Bundeslandes dann berücksichtigen muss, wenn man sagt, naja gut, ich kann mir zumindest vorstellen, nicht mein ganzes Leben lang jetzt hier denselben Job zu machen. Kann man, ist eine private Anmerkung sozusagen, aber kann man in der aktuellen Zeit eigentlich nur hoffen, dass die anderen Bundesländer da ein bisschen nachziehen, weil ich glaube, der Wechsel zwischen Staatsdienst und Anwaltschaft, der müsste eigentlich durchlässiger werden, auch in die andere Richtung, dass zum Beispiel vielleicht Anwältinnen und Anwälte mit Anfang, Mitte 50 nochmal sagen könnten, für 5, 7, 8 Jahre, 10 Jahre, was auch immer, macht man nochmal eine andere Rolle, würde vielleicht das ein oder andere Problem gerade lösen, aber naja gut, das ist jetzt keine rechtspolitische Diskussion.
Nee, korrekt. Ich bin da voll bei Ihnen. Das ist ja auch gang und gäbe zum Beispiel in den USA, ne, dass die Leute hin und her wechseln. Und das beflügelt ja auch die Tätigkeit. Also wenn man mal die andere Seite gesehen hat, hat man natürlich einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Und es schafft auch mehr Zufriedenheit unter Umständen. Und ich verstehe nicht, warum das in Deutschland so behindert wird. Aber das führt natürlich auch dazu, dass die Hemmschwelle zur anderen Seite auch schon in der Arbeitsweise und der Sichtweise sehr groß ist. Also das ist mir aufgefallen, damals als Staatsanwältin, ich war vielleicht eine der wenigen, die sehr offen der Anwaltschaft gegenüber aufgetreten ist. Meine Kollegen und Kolleginnen, die haben immer gesagt, um Gottes Willen, warum sprichst du jetzt noch mit denen? Das Verfahren ist ein schriftliches Verfahren. Aha. Schick denen doch einfach einen Schriftsatz und sie sollen sich darauf melden und das Ganze bitte schriftlich und auch nicht per E-Mail. Woraufhin ich immer gesagt habe, natürlich sind wir keine Dienstleister als Staatsanwälte, aber man kann doch offen mit den Menschen sprechen. Jeder hat seine Rolle, aber es bringt doch nichts, sich da voll zu verbarrikadieren. Und ich glaube, das würde auch aufgeweicht, wenn eben mehr Durchlässigkeit zwischen den Positionen möglich wäre. Und insbesondere für die Richter wäre das, glaube ich, auch sehr gut, wenn ehemalige Anwälte eben, wie Sie schon sagen, auch mit fortgeschrittenem Dienstalter nochmal den Wechsel in die Justiz machen könnten. Denn wenn jemand 20 Jahre im Zivilrecht als Anwalt gearbeitet hat, ist er doch hervorragend geeignet, dann auch als Richter in dem Bereich tätig zu werden und umgekehrt. Aber das ist leider sehr schwierig.
Gehen wir mal auf Ihr aktuelles Arbeitsumfeld ein. Sie sind bei Flick Gocke Schaumburg tätig, eine Kanzlei, die aus der Jurawelt kommend, so wie es bei mir nun mal ist, bekannt ist für alle Steuerthemen, so im Groben und Ganzen.
Korrekt.
Das heißt, da arbeiten viele Anwältinnen und Anwälte, da arbeiten aber auch viele Steuerberater. Sie bieten alles Mögliche wahrscheinlich an. Das kann man auf der Homepage nachlesen. Wir machen sozusagen keinen Komplettabriss, was FGS so tut. Aber wichtig ist, glaube ich, zu verstehen, wo in diesem Gesamtkontext Sie tätig sind heutzutage.
Ja, also FGS macht ja, wie Sie schon gesagt haben, eigentlich alles, was Steuern betrifft, eben auch Steuerstrafrecht. Und das seit einigen Jahren. Schwerpunktmäßig ist das Rechtsgebiet aufgekommen durch diese Selbstanzeigenwelle Schweiz und Luxemburg. Vor 20 Jahren ungefähr hat das begonnen.
CD-Kauf
richtig,
und so weiter.
Etc. Und das hat angefangen und ist natürlich auch sehr lukrativ geworden fürs Anwaltsgeschäft, weil eben viele Mandanten betroffen waren. Und ausgehend vom Steuerstrafrecht gibt es natürlich auch immer wieder Bezüge zum Wirtschaftsstrafrecht, also zum außersteuerlichen Wirtschaftsstrafrecht. Und ja, in diese Lücke bin ich jetzt sozusagen geschlüpft, weil FGS bislang wenig Wirtschaftsstrafrecht gemacht hat und aber natürlich auch ein Bedarf dafür ist, das abzudecken. Und da die Kanzlei auch immer größer geworden ist und jetzt auch andere Bereiche wie Arbeitsrecht und Gesellschaftsrecht, Kartellrecht groß geworden sind, gibt es auch größere Schnittmengen eben zum Strafrecht. Und das ist eben jetzt so mit meiner Aufgabe, diesen Bereich mit aufzubauen und weiter auszubauen. Und da gibt es eben auch jetzt viele Internal Investigations mit Steuerfokus, die aber nicht nur Steuern betreffen, sondern eben auch immer eine strafrechtliche Komponente mitbringen oder eine gesellschaftsrechtliche. Und das ist eben auch eins meiner schwerpunktmäßigen Gebiete.
Und das muss man wahrscheinlich für diejenigen, die da nicht so tief drin stecken, auch noch mal ein bisschen unterteilen. Denn Subjekt eines Strafverfahrens kann ja erstmal nur eine natürliche Person sein. Sie können kein Unternehmen ins Gefängnis stecken. Das heißt, da gibt es dann verschiedene andere Methoden, wie man letztlich immer nur über Geldzahlungen sanktionieren kann. Und da sind Sie in welchem Bereich hauptsächlich tätig? Ich vermute eher in letzterem, ne?
Ja, korrekt. Also sowohl in der präventiven Beratung, wie kann ich als Unternehmen verhindern, dass ich eben sanktioniert werde nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz? Wie kann ich aber auch, wenn ich dann schon in den Fokus der Behörden gerückt bin, versuchen, die Geldbuße möglichst gering zu halten? Und aber auch, natürlich gibt es Unternehmen, die interne Untersuchungen machen, um aufzuarbeiten, welche Straftaten es durch Unternehmensangehörige gegeben hat. Und das sind dann natürlich wieder Individualstraftaten, die dann zur Anzeige gebracht werden.
Was sind das üblicherweise für Straftaten? Also Steuerhinterziehung denkt man ja immer so als erstes dran, aber da gibt es dann noch deutlich mehr.
Ja, das ist noch Untreue. Dann gibt es viel Korruptionshandlungen und Verletzung von Geschäftsgeheimnissen, also Industriespionage beispielsweise. Dann also Vorenthalten von Sozialversicherungsbeiträgen.
Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Wir können jetzt natürlich leider nicht über einen konkreten Fall sprechen, aber wir nehmen mal an, da gibt es so einen Industriespionageverdacht. Was machen Sie dann, um das aufzuklären?
Ich schaue mir die Kommunikation an und zwar werden die E-Mails ja dann bestmöglich forensisch gesichert, also so, dass sie eben auch für die Behörden dann notfalls nutzbar sind. Und ja, ich nehme dann erstmal mit KI eine Vorsichtung durch, mit Hilfe von Suchbegriffen. Und schaue mir dann die E-Mails, die dann ausgefiltert worden sind, an. Und anhand der E-Mails kann man natürlich mit kriminalistischer Erfahrung, die ich ja mitbringe, dann auch sehen, was die Leute so gedacht haben. Und oftmals schreiben sie halt schon auch verklausuliert. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Es wird dann nicht direkt ja gesagt, ja, wir ziehen den Kunden ab, sondern da wird dann anderweitig so gesprochen, dass oder geschrieben, dass man eben versteht, um was es geht. Und dann werden natürlich auch Dokumente ausgewertet, also beispielsweise Excel-Tabellen und PDF-Dokumente, die im Unternehmen abgelegt sind und anhand derer man eben ja den Vorsatz insbesondere nachvollziehen kann.
Mhm. Cool, das klingt nach einem sehr spannenden Tätigkeitsfeld. Dann schlagen wir noch einmal die Brücke zu den Steuerberaterinnen und Steuerberatern bei Ihnen im Haus. Ist das sozusagen hauptsächlich, dass Sie sagen, ja, daher kommt halt irgendwie Arbeit für Sie? Oder gibt es da auch noch andere Schnittstellen?
Nee, also ich kann das gar nicht so rum sagen. Es ist auch andersrum, ne? Dass ich dann auch für die Arbeit quasi bringe. Wenn es um so eine Internal Investigation beispielsweise geht, da geht es auch immer um Steuerfragen. Und da haben wir bei uns halt die Experten im Haus, die Steuerberater oder auch angehende Steuerberater. Wir haben viele, die von der Finanzverwaltung kommen, Diplom-Finanzwirte, die dann die Steuerberaterausbildung machen und dann bei uns weiterarbeiten. Und die können natürlich dann die steuerlichen Themen aufarbeiten. Auch wenn es um das Thema Nacherklärung Selbstanzeige geht, ist es natürlich immens erforderlich, auch das steuerlich komplett aufzuarbeiten. Und da bieten wir natürlich dann gegenüber anderen Kanzleien den Vorteil, dass wir eben Steuerberater im Haus haben und das eben nicht rein über Juristen machen müssen, die es dann eben nicht so richtig können. Und insofern ist das eigentlich eine sehr gute Zusammenarbeit in dem Bereich.
Das ist auch ein schönes Randgebiet aus Steuersicht kommend, was wir dann hier im Podcast einmal beleuchtet haben. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Das waren sehr, sehr spannende Einblicke.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.